Ich mal so richtig vorstellen, wie das aussieht. Da steht ein Mann in merkwürdiger Kleidung, mitten im Jordan. Der ist pritschnass. Massen von Menschen sind zu ihm gekommen, haben sich taufen lassen. Richtig, richtig viele. Man muss sich vorstellen, dass, obwohl er vorher nicht wirklich nett zu diesen Menschen war, er hat ihnen mehr als deutlich vorher klar gemacht, dass sie alle üble Sünder sind. Das hat er ihnen in aller Deutlichkeit auf den Punkt zu, auf den Kopf zugesagt. Er hat gesagt, ihr seid üble Sünder. Und trotzdem sind Massen von Leuten zu ihm geströmt und haben sich das angehört. Und er hat ihnen gesagt, ihr müsst zu Gott umkehren und ihr müsst euch taufen lassen. Und es sind noch mehr Leute gekommen. Das ist ja eigentlich, was man eigentlich nicht hören will. Also ich mag nicht das hören, dass mir jemand sagt, du bist ein übler Sünder, sondern ich mag das viel lieber hören, dass einer mir sagt, lieber Michael, du siehst in deinem Kleidchen schön aus oder so. Ne? Nein. Das hat aber Johannes nicht getan. Er hat ihnen klipp und klar gesagt, dass sie umkehren müssen von ihren Sünden und sich taufen lassen sollen, damit ihre Sünden von Gott abgewaschen werden können. Und tatsächlich, die Menschen lassen sich das sagen. Sie kommen mit der Frage, was sollen wir tun? Was sollen wir machen? Was ist für unser Leben wichtig? Und sie haben sich anrühren lassen und haben verstanden, das, was Johannes ihnen gepredigt hat, dass sie ein Problem mit Gott haben und dass sie es klären können, indem sie umkehren. Und dass sie sich taufen lassen, als Zeugnis, dass sie umgekehrt sind. So weit, so gut. Das war die Situation. Und in dieser Situation kommt auf einmal Jesus Christus anmarschiert. Mit ein paar Jüngern. Alle werden so ein bisschen unruhig. Da kommt doch der aus Nazareth. Das ist doch der Prophet, dieser Jesus. Und Johannes, der da sehr souverän war, der kriegt plötzlich mit der Angst zu tun. Der wird plötzlich ganz unruhig und ganz nervös. Weil Jesus kommt an diesen Ort, wo Johannes ist und tauft und sagt, Johannes, tauf mich. Johannes fällt fast in Ohnmacht. Er ist völlig von der Rolle. Nein, Jesus, bitte, nein, das nicht. Ich kann dich nicht taufen, das geht doch nicht. Jesus, nicht dich. Ich taufe hier die Leute, weil sie Sünder sind und zu Gott umgekehrt sind. Aber Jesus, du bist doch gar kein Sünder. Eigentlich müsste ich doch von dir getauft werden. Bitte, lass das mit der Taufe. Aber Jesus widerspricht Johannes. Nein, sagt er, lass es jetzt zu. Tauf du mich. Lass es jetzt zulesen wir in Gottes Wort, denn so gehört es sich. So sollen wir alles tun, was die Gerechtigkeit verlangt. Warum lässt sich Jesus hier taufen? Obwohl er der Einzige war, der in keinster Weise eine Taufe zur Buße und zur Reinigung von seinen Sünden brauchte. Er hat auch nie, auch nur im Ansatz, gegen Gott rebelliert. Ganz anders als wir. Er hat das nicht getan. Vielleicht deshalb, weil er alles tun will. Weil er alles tun will, was die Gerechtigkeit verlangt. Weil er alles tun will, das, was Gott sagt, was sein Wille ist. Und sein Wille ist, dass wir uns taufen lassen. Und durch diese Wassertaufe am Jordan erklärt auch Christus, ganz öffentlich, vor all den Menschen, die dort sind, dass er sich ganz den Absichten Gottes geweiht hat, dass er sich ganz dem Willen Gottes unterordnet und einordnet und dass er bereit war, alle Anforderungen Gottes auch zu erfüllen, es wirklich zu tun, es umzusetzen in seinem Leben. Bis ins letzte Detail hinein will er den Willen Gottes erfüllen. Jeder von euch lasse sich taufen, so wie wir im Neuen Testament lesen. Und wenn Jesus das hier nicht gemacht hätte, wäre er tatsächlich das erste Mal ungehorsam gewesen. Aber er sagt, obwohl er Widerstand hat, obwohl Johannes das nicht versteht, sagt er noch, diese Taufe muss sein, weil Gott sie will und ich das tun will. Und jeder soll sehen, dass ich das tun will, was Gott sagt. Gehorsam Gott gegenüber, das war letztendlich das, was Jesus immer lebte, sein ganzes Leben. Er tat es auch, um sich mit denen zu identifizieren, die da zu Johannes marschiert sind, die Sünder waren. Er hat nicht gesagt, ihr schlechten Sünder, er macht sich ihnen gleich. Und am Kreuz von Golgatha wissen wir, dass er sich gleich machte und alle Sünde auf sich nahm. Er hat sich nicht davon distanziert, sondern er hat es auf sich genommen. Er machte es, um sich mit den Sündern zu identifizieren, denn er trug unsere Sünden mit ans Kreuz. Und das, obwohl Jesus selbst nie sündigte und deshalb auch keine Buße tun musste und sein Leben auch nicht ändern musste. Den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, lesen wir in Gottes Wort, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und er tat es auch, um sich der neuen Bewegung Gottes mit zu verbinden, sich zu identifizieren, dass alle Menschen, die alle Menschen dazu aufrief, Buße zu tun, von ihren alten Wegen umzukehren, Christus anzunehmen und Gott zu folgen, wenn sie zum geistlichen Königreich Gottes gehören wollten. Buße und Umkehr wirklich zu Gott, wie sieht das aus? Was bedeutet das? Viele haben da so eine falsche Vorstellung. Ich glaube, wir müssen erkennen, dass jeder Mensch, den Christus noch nicht wiedergeboren hat, dass jeder Mensch von Gott getrennt ist. Das ist ein Fakt, was wir in Gottes Wort lesen, was mit der sogenannten Erbsünde, mit der Ursünde zu tun hat. Und das müssen wir anerkennen. Ob uns das passt, ob uns das gefällt, ob wir tausend Gründe vielleicht dagegen haben oder nicht, aber so offenbart es Gottes Wort. Jeder Mensch, der nicht neu geboren ist durch Christus, ist getrennt von Gott. Egal wie gut, wie schlecht, was er Tolles macht oder nicht Tolles macht, er ist getrennt. Das ist die Tatsache. Und Buße und Umkehr meint letztendlich, und das ist ein ganz interessanter Begriff, den wir oft falsch deuten, das ist eigentlich ein militärischer Begriff, es meint eigentlich, kehrt um. Wie so eine Kompanie in einer Armee, die im Gleichschritt marschiert, und in der sind wir drin, zu der gehören wir als natürliche Menschen und marschieren von Gott weg. Immer auf der Richtung von Gott weg. Und Umkehr und Buße bedeutet im Grunde genommen eine 180-Grad-Wendung zurück zu Gott, auf den Weg zu Gott zu. Die beiden Täuflinge haben diese 180-Grad-Wende in ihrem Leben gemacht und sind auf dem Weg zu Gott. Jeder, der an Christus glaubt, der ihn als seinen Herrn und Heiland annimmt, der macht diese 180-Grad-Kehrtwende und geht zurück zu Gott. Der ist deswegen nicht perfekt, aber er ist, seine Richtung, seine Lebensrichtung ist auf dem Weg zu Gott hin, nicht mehr von Gott weg. Und das war die Botschaft Jesu. Deshalb ist er in diese Welt gekommen, um uns deutlich zu machen, und das ist auch die Botschaft der Jünger später, um uns deutlich zu machen, dass wir als natürliche Menschen ohne Christus von Gott wegrennen, dass jeder auf diesem Weg ist und durch Christus der einzige Möglichkeit ist, wieder zurück zu Gott zu gehen, diese 180-Grad-Kehrtwende zu tun. Und zudem stellt sich Jesus hundertprozentig. Er ist gehorsam. Das genau so zu tun, auch bildlich zu tun, dass die Menschen sehen, was es bedeutet. Das, was er verkündigt, tut er auch. Johannes versteht das wohl. Er begreift es, er lernt es zu begreifen und er gibt klein bei und sagt, okay, Jesus, dann taufe ich dich. Und er macht es. Johannes tauft nun Jesus und auch darin passiert Großartiges. Als Jesus wieder aus dem Wasser kommt, da lesen wir, der Himmel tat sich auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniedersteigen und auf ihn herabkommen. Und siehe da, eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Alles, was Jesus tat, seine Predigten, seine Heilungen, seine Leiden, sein Sieg über die Sünde und über Satans Macht, er tat es aus der Kraft des Heiligen Geistes, den er hier empfängt. Obwohl er ganz Gott war, und das ist für uns manchmal ganz schwer zu verstehen, legte er doch freiwillig seine göttlichen Rechte und Privilegien nieder. Das heißt, er entäußerte sich selber. Er gab alles das, was ihn als Gott auszeichnete, was er von Gott empfangen hat. Er gab das ab, indem er auf diese Erde kam. Er hat es weggelegt. Es ist wie wenn du einen Beruf hast oder eine Position hast und sagst, nee, ich will die jetzt nicht mehr haben und ich fange ganz unten an wieder. Ich nehme das nicht mehr. Er schränkte sich selbst ein, um ganz Mensch zu werden, um sich mit diesen Menschen zu identifizieren, die Johannes als Sünder betitelte, die auf dem Weg von Gott weg waren und die nun wieder umkehren sollten. Um ganz Mensch zu werden, musste Jesus mit derselben Beschränkung leben wie wir, eben als Menschen, die vom Heiligen Geist dann abhängig werden. Wenn Jesus nichts ohne die Kraft des Heiligen Geistes tun konnte, wie viel mehr brauchen wir dann die Kraft des Heiligen Geistes selber als Gläubige? Uns muss wirklich vor Augen stehen, in Jesus sehen wir nicht, was Gott auf Erden tun kann. In Jesus sehen wir einen Menschen, der Gott gehorcht und was dadurch auf Erden passiert. Und deshalb sagt Jesus in seinem Wort, dass wir das tun können, was er auch getan hat, sogar noch Größeres, wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind. Gott stellt sich hier bei Jesus zu seinem Gehorsam. Und das macht Gott auch bei uns, bei jedem Menschen, der ihm gehorsam wird. Gott stellt sich dazu. Gott stellt sich zu Jesus in der Taufe, die sein Wille ist, und erfüllt den Menschen Jesus mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das sehen wir hier in diesem Bild. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen lernen, dass Gehorsamsschritte, dass das die Quellen der göttlichen Kraft in uns sind, nichts anderes. Gehorsamsschritte sind immer Segensschritte. So wird auch für uns und für unsere Täuflinge das Realität, dass die Kraft Gottes in euch stark wird. Denn sie gehen heute einen Gehorsamsschritt. Du gehst einen Gehorsamsschritt und du auch. Jesus wurde bei seinem Glaubensschritt zur Taufe mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Er hat sich klipp und klar sogar gegen Widerstände dafür entschieden, den Willen Gottes zu tun. Das ist ein Glaubensschritt. Das tut ihr heute auch. Du hast gerade noch anschaulich berichtet, da waren Widerstände erst in dir. Und es hat eine lange Zeit gebraucht, diese Widerstände zu überwinden. Aber diese Widerstände sind nun überwunden. Wisst ihr, liebe Geschwister, ein Glaubensschritt, das ist nicht nur etwas für richtig zu halten. Weil viele glauben, indem sie etwas für richtig halten. Sondern es auch so zu tun, wie Gott es will. Das gehört dazu. Es wird eine Einheit, es für richtig zu halten und dann zu sagen, und das mache ich jetzt auch. Und das setze ich jetzt in meinem Leben um. Ganz praktisch. Unser Problem ist viel zu häufig, dass wir geistliche Wahrheiten zwar für richtig erachten, aber sie nicht tun. Da weiß zum Beispiel jemand, er solle sich taufen lassen. Findet das im Prinzip auch konsequent, aber tut es nicht. Er wird nicht den Segen des Gehorsams erleben. Es gibt ganz viele Beispiele, wie solche Glaubensschritte aussehen können. Vielleicht ist in dir etwas, wo du weißt, du sollst vergeben, weil dir jemand auch vergeben hat, nämlich Jesus. Aber wenn du es nicht tust, oder du das zwar weißt, dann wird daraus nie Segen kommen. Du weißt, du sollst darum bitten, Gottes Wille geschieht. Aber wenn dann sein Wille dir klar wird und du tust ihn nicht, dann werden die Verheißungen, die Gott uns gibt, nicht Realität in unserem Leben. Glaubensschritte müssen gegangen werden. Nur zu wissen, etwas über Gott wird uns nicht retten, wird uns nicht helfen, wird uns nicht stark machen, wird uns keine Freude geben, keinen Frieden geben. Glaubensschritte konsequent mit Jesus zu gehen, aber das macht uns, da gibt es einen Fachbegriff, resilient. Das heißt also stark und widerstandsfähig. Diese Schritte zu gehen macht uns stark, nicht es zu wissen. Gehen wir noch einmal in die Taufgeschichte Jesu hinein. Direkt im Anschluss heißt es dann, dass Jesus 40 Tage in die Wüste geführt wurde, um vom Teufel dort versucht zu werden. Dieses Beispiel lesen wir oft nicht mit zur Taufe, sondern wir sehen das isoliert. Aber das hat mit der Taufe Jesu zu tun, weil das unmittelbar danach passiert. Satan versuchte Jesus, um ihn vom Weg des vollkommenen Gehorsams gegenüber Gottes Willen, das heißt seinen Plänen gegenüber, seinen Wünschen, seinen Absichten, seinen Wegen gegenüber, er versuchte ihn abzubringen. Und alle Bemühungen Satans zielen auf das menschliche Verlangen, letztlich die eigenen Wünsche zu stillen oder sich selbst zu erhöhen. Auch in der Versuchungsgeschichte Jesu wird er immer wieder versucht, mach doch das, was du willst in so einer Situation. Und Jesus sagt immer wieder, nein, es steht geschrieben, so und so ist das mit Gottes Willen. Und ich tue das so, wie Gott es sagt. Um es mal zu verkürzen, diese ganze Geschichte. Er stützt sich in jeder Versuchung auf das Wort und den Willen Gottes, indem er sich dem Wort und dem Willen Gottes immer unterordnete, statt den Eingebungen Satans zu folgen. Und er machte das immer, damit er sagte, es steht geschrieben. Es ist offenbart, dein Wille, Gott, ist ja hier schwarz auf weiß geschrieben. Und das hält er dem Satan entgegen, der ihn versucht. Das macht Jesus stark, nichts anderes. Das war seine Waffe. Und sein Gehorsam war seine Widerstandskraft. Und es ist bei uns nicht anders. Satan ist unser größter Feind. Und wir müssen uns immer wieder bewusst bleiben, dass wir uns in einem geistlichen Kampf gegen die unsichtbaren, aber realen Mächte des Bösen befinden. Und diese Mächte wollen die Verwirklichung der Pläne Gottes verhindern. Menschenleben zerstören, unser Leben zerstören, unsere Beziehung zerstören und dafür sorgen, dass Menschen in geistlicher Finsternis bleiben und in Ewigkeit verloren gehen. Und ohne den Heiligen Geist und den klaren Glaubensgehorsam können wir weder Sünde noch Versuchung überwinden. Mach es doch wie Jesus. Tu, was Gott sagt, tu, was Gottes Wort sagt. Wenn ihr mich fragen würdet, was sollen wir nach der Taufe anders machen oder gebt uns einen Tipp, was können wir tun, damit unser Glauben immer lebendig bleibt, immer am Brennen bleibt. Tu, was Gott dir sagt. Fertig. So einfach. Doch so schwer. Überlege immer wieder, wie Gottes Wort auf konkrete Situationen deines Lebens anzuwenden ist, wie wir es umsetzen können. Ich habe eben das Beispiel von Vergebung gehabt. Gott hat ja Humor. Manchmal mache ich das, vielleicht kennt ihr das, wenn ich irgend so eine schwierige Situation habe in meinem Leben, wo ich mich über was ärgere und wo ich dann denke, ich bin sowieso im Recht und ich weiß ja eigentlich, die anderen sind alle schuld und so weiter. Und dann komme ich irgendwann mal so auf die Idee, ach, muss ja noch in der Bibel lesen, was soll ich denn lesen? Ach ja, oh Mann. Meistens kommt dann so eine Situation, wo Gott dann sagt, okay, vergib. Und es ist ein Kampf. Natürlich kann ich sagen, okay, ich weiß das, aber ich tue es nicht. Fertig. Und dann wundere ich mich, dass nichts passiert. Aber da, wo ich das zulasse und sage, okay, gut, warum soll ich denn vergeben? Wenigstens mal die Frage stellen. Und dann wird Jesus dir sagen, weil ich dir auch vergeben habe. Wir beten das im Vater unser. Und dann sage ich, okay, ich schaffe das irgendwie nicht. Kannst du mir helfen? Und dann sagt Jesus, ja, und er hilft mir. Und dann kann ich es tun. Und dann gehe ich hin und weiß, ich bin ja im Recht und alles dies und das und sage, nein, spielt keine Rolle. Jesus, hilf mir in dieser Situation vergeben. Ich habe das schon oft erlebt, in Kleinigkeiten mit den Kindern oder in einer normalen Beziehungssituation. Und es ist jedes Mal ein Kampf und oft muss ich lange drum ringen, bis es dann wirklich soweit ist. Aber da, wo ich es tue, ist die Situation entschärft. Hört es auf, die Situation weiter zu eskalieren. Fängt an, etwas heil zu werden, etwas Neues kann entstehen und plötzlich merke ich wieder, pop, da ist der Segen Gottes. Überlege immer wieder, wie Gottes Wort auf konkrete Situationen deines Lebens anzuwenden ist. Gottes Wort ist anwendbar. Bete darum, Gottes Hilfe zu erhalten und ein tieferes Verständnis auch von Gottes Wort zu empfangen. Lerne Gottes Wort wirklich gegen deine Not und Hilflosigkeit wirklich zu proklamieren, es hochzuhalten, zu sagen, Jesus hat aber gesagt, Gott hat aber gesagt. Und letztlich, tu es. Mach es. Tu es. Einfach machen. Theologen sind ja meistens komplizierte Leute. Die können einfachste Zusammenhänge in ganz komplizierte Erklärungen bringen. Aber das ist nicht Gott. Gott sagt einfach, mach's. Vertrau mir und mach's. Sogar dann, wenn du vielleicht etwas im Moment noch gar nicht verstehst. Mach es einfach. Mehr kann ich euch nicht raten. Ich möchte nochmal diesen ganzen Text uns lesen, dass wir so unseren eigenen Gedanken dabei nochmal so seinen Lauf lassen können. Und ich nehme das aus dem Markus-Evangelium, wo diese ganze Geschichte sehr komprimiert ist in ein paar Versen. Denn da heißt es, und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und zugleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf sich herabsteigen. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Also, Jesus tut den Willen Gottes und Gott sagt, klasse, ich habe Spaß an dir, ich habe Freude an dir. Das ist die Zusage, die ihr Täuflinge habt, wenn ihr aus dem Wasser kommt. Gott wird zu euch sagen, ich habe Freude an euch, ich freue mich über euch. Und jeder, der einen Gehorsamsschritt tut, darf sich eigentlich dessen gewiss sein, dass Gott Freude über dir hat. Auch wenn du um die Vergebung gekämpft hast, als Beispiel. Hinterher spürst du etwas, dass Gott sich über dich freut. Und dann heißt es, und sogleich trieb ihn der Geist in die Wüste. Aber angegriffen sind wir, auch wenn wir Gehorsamsschritte gehen. Aber es macht uns stark. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren, und da heißt es zum Schluss, und die Engel dienten ihm. Er hatte Widerstandskraft, weil er Gehorsamsschritte gegangen ist. Jesus unternahm immer wieder Glaubensschritte im Gehorsam. Das war das Geheimnis seiner Stärke. Somit konnte er tatsächlich allen Angriffen und Widerständen Paroli bieten. Auch in unserem Leben gibt es das, Versuchungen und Wüstenzeiten. Und darin bestehen zu können, müssen wir lernen, klare Glaubensschritte zu gehen. Nicht das Richtige zu wissen wird uns stark machen, sondern das Richtige, Gott Wohlgefällige zu tun, wird uns widerstehen lassen. Unsere Täuflinge gehen heute einen wichtigen Glaubensschritt. Dieser Schritt wird sich stark machen. Aber ihr werdet auch immer wieder vor weiteren klaren Glaubensschritten stehen. Habt den Mut, dann auch wieder klare Schritte zu gehen. Wie sieht das bei dir aus, der du heute zuhörst? Gibt es in deinem Leben klare Schritte, die du gehen solltest, aber nicht gegangen bist? Dann lass dich ab heute nicht mehr davon abhalten. Gehe die Schritte. Es wird dich stark machen. Offenbart dir Gott vielleicht eine Situation, die du im Glauben angehen sollst? Dann geh diesen Schritt. Gott stellt sich dazu. Gehorsamsschritte sind Segensschritte. Klare Glaubensschritte, die wir gegangen sind, lassen uns letztlich, wie das Beispiel Jesu zeigt, auch die Wüstenzeiten unseres Lebens überstehen, weil Gott uns darin versorgt. Ungehorsam. Kommen wir keinen Schritt weiter. Ich wünsche uns, dass wir lernen, Schritte des Glaubens mit der Hilfe Gottes zu gehen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir an dir lernen dürfen, Herr, dass wir an dir sehen dürfen, wie das Leben eines Gotteskindes wirklich funktionieren kann, Herr. Und ich danke dir, dass du uns in all diesen Beispielen, ob das deine Taufe ist oder egal, wo du unterwegs warst, wo du deine Jünger gelehrt hast oder wo du mit Menschen Begegnungen hattest, wo du auch für dich alleine warst, Herr, was uns überliefert ist, Herr. In all diesen Situationen sehen wir eins, dass du gehorsam warst, dass du das, was Gott dir gezeigt hat, was sein Wille war, was er offenbart hat, dass du es getan hast und dass du dann damit auch immer die Kraft Gottes hattest. Herr Jesus, und ich glaube, das können wir für uns selber anwenden, Herr. Und ich bete, dass wir mutig werden, das zu tun, was uns Gott zeigt. Das können kleine Schritte sein, es können große Schritte sein, Herr. Ich danke dir, dass wir mit dir die Möglichkeit haben, diese Schritte zu gehen und dass du dich dazu stellst. Ich danke dir für unsere Täuflinge, die auch heute ein Beispiel, ein Zeugnis dafür sind, Schritte zu gehen, Herr, im Glauben, und dass wir dadurch stark werden. Ich danke dir, dass viele, viele Menschen das schon erlebt haben, dass sie im Gehorsam dir vertraut haben und erlebt haben, wie dein Segen in ihrem Leben stark wurde. Herr Jesus, ermutige jetzt jeden Einzelnen, der vor einem Schritt steht. Herr, und ich weiß, wir spüren das, wir werden manchmal unruhig oder wir merken in uns, das sollen wir jetzt tun. Und 1000 Stimmen erklingen, die sagen, mach's nicht. Aber die eine Stimme, deine göttliche Stimme, die wird sagen, und tu es. Jesus, ermutige jeden, diesen Schritt zu gehen. Amen.